Ich habe auch das Gefühl, tatsächlich die Zusammenarbeit mit Magic hat sich für die also rein finanziell schon gelohnt, dadurch, dass wir Produkte dann auch gekauft haben, weil wir mehr haben wollten.
Ja, das ist so, the first shot is free. Wie stehen die Chancen auf einen Nachfolger von so einem Event?
Also ich weiß nicht, wie viel ich darüber reden darf.
Herzlich willkommen zur Gedankenwirbel-Ausgabe Nummer 3. Heute mit Malte oder auch Malte Nativ. Er macht seit über 15 Jahren mittlerweile YouTube, ist also schon richtig lang mit dem Content-Game dabei. Und ich durfte ihn bei einem Magic the Gathering-Event kennenlernen. Genauso wie Vincent G. haben sie zusammen in Berlin ein kleines Community-Event veranstaltet, was super schnell ausverkauft war. Dementsprechend dachte ich mir, okay, Malte, der ideale Kandidat für die dritte Folge. Und wir reden natürlich über das besagte Event, die Hürden, die damit dazu kamen, ob es sowas in Zukunft vielleicht nochmal geben wird und natürlich seine ganz persönliche Reise mit TCGs und Magic the Gathering. In dem Sinne will ich euch nicht weiter lange aufhalten. Wenn ihr die Show supporten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery oder auch, indem ihr meine Sponsoren unterstützt. Das ist einmal Holy, Ravnica10 ist da der Code. Oder natürlich Keep7 mit dem Code GAMERY5. Einfach beim Checkout angeben, Geld sparen und mich dabei indirekt unterstützen. Und damit geht es ins Interview. Herzlich willkommen, Malte.
Hallo, mein Name ist Malte vom Kanal Malta Nativ.
Sehr gut, das hast du sehr schön vorgetragen. Wie geht's dir?
Mega, ich bin hier. Das ist das Beste, was mir heute passiert ist. Also no joke jetzt tatsächlich. Bis jetzt war harte Arbeit und jetzt ist relaxen.
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, dass ich dein Highlight des Tages sein darf.
Also das erste Highlight von dir war die Geschichte aus dem Supermarkt und das zweite Highlight ist, dass ich jetzt hier sein darf, ja.
Okay, nur für den Kontext, ich habe eben die Story erzählt. Ich war vor der Aufzeichnung einkaufen beim Kaufland bei uns. Und ich habe ein super weirdes Lob von dem Kassierer bekommen, dass ich meine Sachen im Einkaufswagen richtig oder ordentlich einsortiere. Mit den schweren Sachen auf die eine Seite und die leichten Sachen auf der anderen Seite. Und er hat das irgendwie so wissend mir zugelegt, meint so, du weißt schon, was du tust. Ich meinte so, okay, hätte nicht gerechnet, da ein Lob zu bekommen, aber
ja, das ist verdient.
Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber worum soll es heute so ein bisschen gehen? Wir sprechen ein bisschen über deine Geschichte auf YouTube, aber auch vor allen Dingen über Magic, wie es bei Gedankenwirbel eben so der Fall ist. Deswegen, lass uns direkt mal einsteigen. Du hast wahrscheinlich so ein bisschen aus der Jugend schon den ein oder anderen Berührungspunkt gehabt mit Sammelkartenspielen, oder? Was war denn so das erste Sammelkartenspiel, was du so in der Hand hattest und vielleicht sogar gespielt hast?
Also bei uns hat das angefangen, ich glaube, da war ich ganz knapp gerade auf dem Gymnasium mit Yu-Gi-Oh!, weil es einfach da, glaube ich, gerade in Deutschland auch gelauncht ist. Ich kann mich noch dran erinnern, mir wurde ein Zahn gezogen und da kann ich noch nicht im Gymnasium gewesen sein, aber vielleicht knapp davor. Und da hat meine Mutter, weil das so schrecklich war für mich, gesagt, boah, du kannst dir jetzt was für 5 € aussuchen. Und da weiß ich noch, ich habe mir den ersten Band von Yu-Gi-Oh! Gewünscht. Den gab's da halt irgendwie beim Bouvier oder Thalia, wie sie jetzt heißen. Ultra abgefuckt, hat auch mit dem TCG gar nichts zu tun. Der bringt da irgendwie im ersten, ist ja egal, ist auf jeden Fall gut blutig. Aber das war so der erste Moment, wo ich von Yu-Gi-Oh! Gehört habe und dann fing das an im Gymnasium, dass halt irgendwie Leute damit gezockt haben. Meine Eltern waren da aber nicht so Fan von, dass man da irgendwie auch Geld investieren muss. Also haben Freunde und ich das dann quasi selber auf so Kelloggs-Verpackungen gemalt, so eigene Karten drauf gemacht oder Karten nachgemalt und dann damit gespielt. Eigentlich auch total dämlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Aber dann hatten wir unsere eigenen Decks und dann irgendwann gab es die gefakten Karten irgendwie von dem Shop um die Ecke und
ich glaube, die hatte irgendein Onkel immer dabei gehabt. Weil gefühlt, egal woher man kommt, egal welches Alter, man kennt diese auch Karten, die du teilweise wie so ein Sticker abziehen konntest, irgendwo draufkleben konntest oder sowas. Keine Ahnung, wer die kommen, aber ziehen sie
sich die Leute waren giga tiltet, wenn du die irgendwie mit dabei hattest. Oh, das sind Fake-Karten und ich denke, aber das sind die einzigen Karten, die wir haben. Ja, und dann ging es tatsächlich, das nächste war dann tatsächlich direkt Magic, weil Pokémon-Karten hatte irgendwie jeder. Aber auch da, also ich hab die nicht groß gesammelt. Ich hatte die irgendwie so ein paar, aber jetzt nichts Krasses.
Okay. Kannst du dich an eine Magic-Karte irgendwie erinnern, wie sie so artwork-technisch
war? Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich habe mich vorbereitet.
Sehr gut.
Kokoshu.
Kokoshu?
Glaube ich, Kokoshu. Irgendein 5-5er fliegender Drache, der, wenn der stirbt, allen oder auf den Friedhof gelegt wird, allen Gegnern 5 Damage gibt. Und das war, das ist die, da an die Karte kann ich mich vividly erinnern, weil es das erste Deck gewesen sein muss, was ich mir selber von meinem hart verdienten Taschengeld besorgt habe.
Ja, Champions of Kamigawa ist es tatsächlich. Crazy. Ja, lustig. Kokoshu the Evening Star sehe ich hier gerade. Sehr, sehr coole Sache. Vor allem, weil wir ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit nach Kamigawa zurückgekommen sind, wo jetzt alles technologisch weiter ist.
Mein Lieblingsset ist, I guess. Also war mir jetzt nicht bewusst, dass die Karte von da ist, aber so schließt sich dann der Kreis.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ey, super cool. Lustig auch mit diesem so asiatischen Bezug bei Kamigawa, weil es ja auch dann so ein bisschen einhergeht dann auch mit Yu-Gi-Oh!, was ja auch sehr natürlich ne, japanisch angehaucht ist, weil von dem Anime halt natürlich oder von dem Manga. Bei mir mein erstes TCG, das hatte ich, oder mein erstes Magic-Set, war Amon Cat, was so ein ägyptisches Setting hat, was noch viel direkter was mit Yu-Gi-Oh!
Das ist Yu-Gi-Oh! Für mich, ja.
Das ist 1:1. Also viele Themen, die man da wieder aufgreifen kann. Und Pokémon TCG war dann sowas, das hast du so mitbekommen, aber jetzt nicht aktiv gesammelt oder irgendwie gezockt.
Ich war mega der Pokémon-Fan, aber tatsächlich war ich nie so der also mir würde so ein Lob bei Kaufland nicht passieren, weil ich das auch nicht so krass jetzt irgendwie als Kind einsortiert hätte. Also wenn es da noch von Karten gibt, dann sehen die auch nicht mehr gut aus.
Ja, verstehe.
Die hat man irgendwie geschenkt bekommen, I guess. Oder man hat dann irgendwie auch so ein bisschen hin und her getauscht, aber es war echt nichts Großes bei mir jetzt in meinem Leben. Da war tatsächlich dann irgendwie Gameboy-Spiel oder eher so bei Pokémon-Thing.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch noch dieses typische Gummiband um ein paar Pokémon-Karten drumherum. Mhm. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich sogar welche von meinen Eltern oder so gekauft bekommen, aber auch nie wirklich gespielt. Außer auf dem Gameboy, auf dieser schwarzen Kassette. Da gab's so ein Pokémon TCG Gameboy-Spiel.
Das Gameboy-Spiel, ja, aber das war Banger, muss ich sagen.
Das war richtig geil. Also das habe ich nicht, also vor, ich glaube, so 5 oder 6 Jahren noch mal gespielt. Und das ist überraschend gut.
Wirklich, dafür, also es ist das Spiel mega ist, geil. Aber wenn man drüber nachdenkt, so dass es ist ein bisschen wie MTG Arena, aber den Appeal heutzutage verstehe ich viel mehr, als das auf dem Gameboy zu haben. Ist irgendwie mega weird. Du hast ein Spiel, davon machst du ein Kartenspiel und dann machst du davon aber noch mal ein Spiel.
Geil. Ja, und vor allem, dass es halt auf dem kleinen Gameboy-Handheld auch alles funktioniert mit den Zonen, mit den Bereichen, die du da drauf hast. Ich glaube, jemand hat mal versucht, Magic Arena zu modden in quasi oder so zu wie heißt es, demaken. Gameboy-Variante mit so Pixel-Art und
Pixel-Karten
und so. Das ist super geil, aber ich glaube, man kriegt's nicht auf der Handware, auf der Hardware von einem Gameboy wirklich zum Laufen.
Ja, ich glaube, da kommt ein bisschen die Schwäche oder Stärke, je nachdem, wie man's sieht, von Magic dann auch raus, dass einfach viel zu viele Mechanics da drin sind. Also wahrscheinlich so ein Gameboy-CPU fängt einfach an zu schmelzen, wenn du da irgendwas berechnen musst.
Aber es gibt Gameboy Magic Life Counter. Also du kannst theoretisch, wenn du einen Gameboy hast, dir eine Kassette, eine Custom-Kassette holen.
Der Gameboy kann bis 20 zählen, möchtest du mir sagen.
Ja, genau. Und sogar für 4 Spieler bis zu 40, wenn man Commander spielen möchte. Also
das ist hat natürlich Stil, ist aber auch nutzlos. Aber das ist das Schöne
absolut, dran. Absolut nutzlos, geil. Vor allem, weil der Gameboy ja auch kein Backlit hat. Also wenn du dann nicht gerade hell erleuchtet irgendwo bist, kannst du damit auch nicht viel anfangen. aber trotzdem, eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und quasi nach dem Ursprung mit Magic the Gathering, Champions of Kamigawa, wie wir eben festgestellt haben, hast du dann nach der Schulzeit noch irgendwie weiter Magic verfolgt? War das was, was dann vielleicht irgendwann eingeschlafen ist, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, ob du Uni oder Arbeit irgendwie mäßig das irgendwann auch so aus den Augen verloren? Oder war das immer sowas, was du irgendwie schon verfolgt hast, hier und da mal mehr oder weniger intensiv?
Also ich habe dann einen ganz großen Schwung Karten geschenkt bekommen von dem damaligen Freund meiner großen Schwester. Mhm. Das waren bestimmt 1000 Karten oder so aus allen möglichen alten Seasons. Und die haben wir so ein bisschen aufgeteilt bei uns im Freundeskreis. Die sind jetzt, glaube ich, mittlerweile auch alle samt bei einem Kumpel gelandet. Aber ist auch schon lange her. Mittlerweile würde ich sagen, egal, auf gar keinen Fall werde ich los. und dann hat sich das, ich glaube, das ist auch ein bisschen typisch tatsächlich verlaufen, als dann die Gruppe sich so ein bisschen aufgelöst hat. Ja. Ich bin in eine andere Stadt gezogen und dann war halt irgendwie dieser Freundeskreis nicht mehr so aktiv und damit auch Magic nicht. Also es ist tatsächlich dann ein bisschen on hold gewesen, bis wir dann das erste Mal wieder richtig mit MTG auch zusammengearbeitet haben und man gemerkt hat, Digga, eigentlich, warum haben wir damit aufgehört? Das ist eigentlich total geil. Ja. Und here we are, I guess.
Ja, absolut. Also das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, das haben sehr viele Leute, wo man es halt entweder Jugend gespielt hat, bei mir war es halt auch Yu-Gi-Oh! Und dann halt irgendwann hat man damit aufgehört. Ich muss sagen, bei mir war es quasi, ich habe Schule gemacht, dann eine Ausbildung angefangen, gemerkt, das ist nicht ganz das Wahre, dann nochmal Abi nachgeholt und dann studiert und quasi auf diesem zweiten Bildungsweg, da haben wir uns irgendwann mal, ich mit einem Freund zusammen hingesetzt und gesagt so, weißt du noch früher dieses Yu-Gi-Oh!? Lass uns das irgendwie nochmal anfangen, aber am besten mit einer Art und Weise, die nicht super Anime peinlich ist und womit du dich eigentlich nicht jetzt irgendwo sehen lassen kannst. Und dann meinte tatsächlich unser Mathelehrer, den wir damals hatten im Weiterbildungskolleg, dass er früher Magic gespielt hat. Und er hat uns dann auch die ersten Karten so gezeigt und von da aus haben wir dann so ein bisschen das zusammen gefunden und bei mir wurde es dann ein bisschen intensiver mit Podcasts und allem drum und dran und jetzt
ein bisschen intensiver, sagst du, ja.
Jetzt bin ich ein bisschen reingerutscht auf jeden Fall. Verweise auf die zahllosen Playmats in meinem Hintergrund hier. Mhm.
Ich habe auch das Gefühl, tatsächlich die Zusammenarbeit mit Magic hat sich für die also rein finanziell schon gelohnt, dadurch, dass wir Produkte dann auch gekauft haben, weil wir mehr haben wollten.
Ja, das ist so, the first shot is free so ein bisschen, ne? Also
it's true.
Man kriegt so ein bisschen was und dann holt man es rein. Kommt das gut bei dir in der Firma mit den Kollegen? Habt ihr dann quasi, nachdem ihr zum ersten Mal so die Karten in der Hand hattet, dann die ein oder andere Zock-Session so im Office gehabt?
Also wir haben das tatsächlich, wir sind so ein bisschen Binge-mäßig unterwegs, was das angeht, wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben da beispielsweise unser Grundstein-Event, mhm, was wir vorbereitet, ja, genau, haben zusammen mit Vincent G. Da haben wir natürlich darauf hingearbeitet, auch spielen zu können. Tarek hat vorher noch nie eine Magic-Karte in der Hand gehabt. Der hat da quasi ganz frisch begonnen und dann auch das Einsteiger-Turnier von MTG gewonnen.
Das ist wirklich krass.
Wirklich, der hat mich da abgezogen. Ich habe ihm davor, an dem Tag davor erzählt, wie man ein Deck baut. Und dann haben wir ja Sealed gespielt, so für den Pre-Release. Und einfach habe ich auf die Fresse bekommen. Ja. Aber
Anfängerglück, ne?
Ich glaube, er ist auch ein bisschen Naturtalent. Der war vorher Banker. Also der weiß einfach, glaube ich, der
Zahlen.
Also Zahlen, so bei mir. Ja. Ich bin ja eher so nach dem Feeling. Und die Karte ist schön.
Ja.
Und da wir jetzt gerade, wir haben ja neu gegründet, also unser Unternehmen gibt's noch nicht so lange. Wir sind ein bisschen im Überlebensmodus, deswegen kommen wir jetzt tatsächlich nicht so groß zu Hobbys.
Klar.
Und deswegen steht es jetzt nicht auf dem täglichen Alltag.
Ja,
also das ist absolut leider die Wahrheit. Ich würde tatsächlich gerne viel mehr spielen. Ich bin ja auch irgendwie mit dir im Kontakt. Ich bin mit Mori, der ganzen Spandau-Crew, irgendwie immer am Schreiben und so, ja. Naja. Hey, wie sieht's denn aus? So, dann Donnerstag 15 Uhr. Ich, aber ich arbeite da, ich kann da nicht.
Ja. Ja, wirklich diese bei Instinct 3 in der Küche, die Commander-Sessions, die sind schon echt was ganz Spezielles. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich da war, waren, glaube ich, an die 35 Leute da. Das hat sich schon fast wie so eine kleine Magic Convention irgendwie angefühlt, weil so viele Leute, also auch zeitbedingt dann so sagen, okay, an diesem Samstag nehmen wir uns jetzt alle Zeit dazu zocken. Aber ja, also müssen wir echt mal schauen, dass wir, vielleicht finden wir Gelegenheiten, dass wir nochmal die eine oder andere Runde zocken können. Aber lass uns mal kurz noch auf das Foundations Event eingehen, was du mit Vincent gemacht hattest. Das war ja mehr oder weniger so das erste Event jetzt mit der neuen Firma. Wie war das denn für dich so, sag ich mal, rein organisatorisch? Gab es da, sag ich mal, viele Hürden, wo du jetzt gerade mit TCGs und mit TCGs Logistiken, sag ich jetzt mal, konfrontiert warst, so im Sinne von, okay, wie kriegen wir alle Leute ausgestattet, wie kriegen wir alle Leute unter, dass sie zocken können? Gab es da irgendwelche Hürden, die dir noch im Kopf geblieben sind?
Also erstmal, ich habe das ja auch glücklicherweise nicht alleine gemacht, aber bei jedem Event gibt's irgendwie dann zwei Tage vorher noch, oh, da müsst ihr auch irgendwie das Logo irgendwo hin und dann musst du neue Rollups holen und so. Das gibt's immer und das ist völlig normal. Die Herausforderung bei dem Event war, dass die Location halt gar nicht dafür gemacht ist, dass da irgendwie Leute an Tischen sitzen und spielen. Mhm. Also wir haben das in einem GameStop gemacht. Gott hab sie selig, die gibt's ja jetzt nicht mehr, nicht wegen uns. Aber das ist ein Laden, in dem du halt Stuff kaufst und wo viel ausgestellt wird. Die haben gar nicht die Räumlichkeiten, da irgendwie was hinzupacken. Und wir haben uns dann auf so Biertischgarnituren geeinigt, weil du da einfach viele Leute unterkriegst und wir auch ein bisschen damit gerechnet und gehofft haben, dass viele Leute da waren. Und dann waren noch viel mehr Leute da. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, irgendwie dafür zu sorgen, so wie sitzt man und dann sind alle glücklich, haben alle zu essen, haben irgendwie alle die Möglichkeit, auch was zu machen, vielleicht auch einfach zuzuschauen, weil nicht jeder, der irgendwie jetzt dran vorbeigeht und sagt, oh, das sieht irgendwie interessant aus, will ja direkt mitspielen. Das hat aber eigentlich alles gut geklappt, also auch dank der Kolleginnen jetzt von Wizards of the Coast und von GameStop. Wir hatten so viel Stuff, wir haben extra noch von Tim die Playmat designt bekommen und ja, die dann noch extra für alle drucken lassen und jeder hat ein Paket bekommen, der sich vorher fürs Turnier angemeldet hat. Also es war ja ein großer Goodiebag, der da
voll
zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, also von uns wurde das organisiert, ja, aber das zur Verfügung stellen, das haben wir ja nicht gemacht.
Ja, aber ich glaube, gerade zu dieser Punkt mit genug Tische zu haben, um alle unterzubringen, das ist, glaube ich, was, was halt schon mal das schwieriger macht als, glaube ich, andere Events, wo man quasi einfach mehr oder weniger nur einen Raum braucht, um alle unterzukriegen und die dann versorgen muss. Und gerade so, dass ich fand für die Umstände, ne, dass es halt im GameStop war und so, fand ich es sehr, sehr gut gelöst, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube auch alle Leute, die da waren, die ich da auch so gesehen habe, die waren hellauf zufrieden, der Goodiebag war übermäßig krass. Und ihr habt es ja auch super schnell verkauft, oder? Also es war irgendwie nur für eine halbe Stunde online quasi diese.
Also Vincent hat eine Instagram-Story gemacht und dann war es quasi durch. Also ich komme nach Hause und denke mir, Vincent hat es vor 5 Minuten vor mir gepostet. Da war dann nicht mehr viele Tickets da.
Ja.
Aber das war ja auch nur so eine Teilnahmegebühr, die wir dann auch noch gespendet haben, die wir eigentlich nur genommen haben, damit die Leute auch wirklich kommen.
Ja.
Also es ist immer so der Trick, so du sagst, hey, es gibt eigentlich was umsonst, aber du musst 5 Euro bezahlen, dann kommst du auch wirklich, weil wenn du weißt, okay, du verlierst eigentlich nichts dadurch, dass du jetzt sagst, oh, du bist müde, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass du die Leute dann nicht vor Ort hast. Und das ist für ein Turnier natürlich blöd, aber für die 5 Euro haben die Leute halt wirklich an, wie gesagt, Playmate-Karten,
total,
Sleeves, Essen, also es war wirklich viel guter Stuff drin.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war ein Riesenfan von dem Event. Das war ein sehr, sehr schöner Tag.
Du hast ja ausgeholfen. Also vergisst du dich ja selber. Du warst ja quasi mit Schiedsrichter/Erklärbär.
Ja.
Was, glaube ich, nicht blöd war, weil das ja das Event für Neuansteiger war. Jetzt das Set natürlich Grundstein, plus dann, wir haben es ja extra beworben für, hey, komm vorbei, wenn ihr das noch nie gemacht habt.
Mhm.
Da war das, glaube ich, sehr hilfreich, dass du dann noch gesagt hast, ey, ich krieg auch nichts dafür, aber ich helfe trotzdem aus. Also ich finde es total cool, wie das danach lief. Es waren ja dann viele helfende Hände.
Ja, unter anderem deine. Also auch herumkommandiert, da waren ja die ganze Mannschaft irgendwie mit dabei. Und es ist schon immer cool. Also zum einen, ich mag herumkommandiert einfach jedes Mal, wenn man sie irgendwie treffen kann. Dann will man auch da hingehen. Für mich war es ja dann irgendwie nur eine Tramfahrt weiter. Deswegen war das jetzt kein großer Umstand, aber war auf jeden Fall super schön, auch diese Playmats, die Tim halt designt hat, Tim Gettke, der macht so fabelhafte Artworks und gerade so diese Wimmelbild-Geschichten von Magic-Sachen, die du dann drauf erkennen kannst, das addet halt nochmal so viel. Also kannst du dich bei dem Event dann an einen kleinen Schnipsel erinnern, wo du sagst, das ist dir besonders irgendwie hervorgekommen oder es gab ja auch Sachen, die man irgendwie ausmalen konnte, so Tokens, die Tim hat bemalen lassen, so. Ist dir davon noch irgendwas so persönlich im Kopf geblieben, wo du sagst, okay, das war so ein richtiges persönliches Highlight für dich?
Also mein Highlight ist immer, wenn Leute da stehen und sagen, das sieht irgendwie interessant aus, was macht ihr denn? Und sich das dann auch anhören oder angucken oder mitspielen. Ich kann mich an einen Vater erinnern, der mit seiner Tochter dran vorbeigelaufen ist und die hat dann irgendwie uns erkannt und dann auch mit Vincent gequatscht und mit mir. Und dann hieß es so, ja, aber also wie fängt man denn mit Magic an? Und naja, wir hatten ja die Jumpstart-Booster da und ja auch glücklicherweise genug. Und dann hieß es halt, hier, bitteschön, das sind jetzt eure 2 Decks und los geht's. Und ist mir natürlich bei so einem Event, das ist dann schon was Besonderes. Also klar ist es auch besonders, wenn man ein Turnier voll kriegt.
Klar.
Damit habe ich jetzt aber auch irgendwo gerechnet. So. Aber wenn es dann wirklich funktioniert, dass man jemand Neues für dieses Hobby begeistern kann, das hat mir wirklich viel gegeben. Plus dann natürlich, dass alle Leute da waren, alle waren irgendwie happy, das Feedback war super geil. Die ganzen Tokens, die gemalt wurden, waren halt zum Teil Braindead, zum Teil irgendwie Artistik. Ich finde das dann immer schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Charaktere auch aufeinandertreffen.
Ja, definitiv. Wie stehen die Chancen auf einen Nachfolger von so einem Event?
Also ich weiß nicht, wie viel ich darüber reden darf, aber es ist natürlich auch in unserem Interesse, sowas nochmal zu wiederholen.
Okay, alles klar. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es davon noch mehr gibt, weil Magic-Events kann es nicht genug geben und gerade wenn sie in Berlin stattfinden und
also was Small ich geil Scales fände,
wäre
wirklich, wenn man mal sagt, auch unabhängig jetzt, es muss ja nicht immer official sein, es muss ja auch nicht immer irgendwie jetzt ein krasser Sponsor sein, so wenn man irgendwie sagt, ey Digga, auf Plus Minus müssen wir, let's go. Dann kann man bestimmt auch noch mal sagen, man geht einfach auf die TCG-Läden zu und sagt, hey, wollen wir nicht mal sowas in der Richtung machen, aber wir machen es einfach ein bisschen free for all, bisschen mit weniger, mit irgendwie weniger Feuer nachdenken. Ja, aber da hätte ich Bock drauf, wenn man sagt, man könnte irgendwie regelmäßig was machen, vielleicht muss man einen Verein dafür gründen, vielleicht kann man das einfach losgelöst machen.
Ja.
Deswegen, ja, also je regelmäßiger man sowas machen kann, desto geiler.
Definitiv, definitiv. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Also ich hatte auch schon den einen oder anderen Laden in Berlin gesehen, ich bin ja so ein bisschen da unterwegs, ne, Friday Night Magic immer am Zocken und hab mir auch schon überlegt, so, wie viel Aufwand wäre es, hier Leute hinzubekommen für irgendwie so Beginner-Event oder für große Commander-Night oder sowas. Und ja, also Bock hätte ich auf jeden Fall schon, sowas in der Art nochmal auch regelmäßiger und vielleicht auch größer irgendwie aufzuziehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Event, ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber ich würde mal ganz gerne ein bisschen mit dir über dich sprechen, noch ein bisschen tiefer auf deine Profession als YouTube-Content-Creator. Du bist dabei seit 2012, seit 2016 dann alternativ als YouTube-Kanal. Mhm. Das sind jetzt schon über 10 Jahre, die du quasi eben Content auf YouTube machst. Wie würdest du sagen, hat sich die Plattform verändert in der Zeit? Also wie war so ein bisschen 2012, 2016, wie war da so YouTube? Wie hat sich so angefühlt und wie fühlt es sich jetzt heute an?
Also tatsächlich fängt jetzt mein erster YouTube-Kanal noch sehr viel früher an. Also ich glaube, 2007 habe ich den gemacht.
Oh, also
da war das
okay.
Natürlich wirklich Broadcast Yourself. Da habe ich irgendwelche After Effects-Tutorials nachgebaut und dann so Laserschwerdeffekte, so was man so irgendwie früher mit einer gecrackten Premiere Pro-Version gemacht hat. das hat sich natürlich dadurch geändert, dass man irgendwann damit auch Geld verdienen konnte. Ich glaube, das ist so auch die Zeit, als dann Gronkh angefangen hat und dann irgendwann monetarisiert wurde. Ich glaube, das hat viel in Bewegung gebracht. Einerseits gut, einerseits natürlich auch irgendwie schlecht oder schade, dass dieses Broadcast Yourself, ich glaube, gibt es einfach so nicht mehr oder nur bei ganz wenigen, die halt auch wirklich damit Erfolg haben können, weil sie jetzt irgendwie besonders lustig sind oder besonders authentisch oder einfach den richtigen Content zur richtigen Zeit gemacht haben. Das vermisse ich ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr viel professioneller alles geworden. Also wir haben jetzt ein Unternehmen gegründet, das hätte ich mir jetzt wahrscheinlich vor 13 Jahren nicht unbedingt vorstellen können. Und wir machen natürlich viel auf YouTube, nicht nur, aber viel davon ist auch alternativ und alles, was wir irgendwie darüber noch mitmachen. Ich finde tatsächlich, dass YouTube sich aber gar nicht so krass verändert hat. Mhm. Also mach jetzt mal facebook.com auf.
Oh Gott, ja.
Digga, die Website habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und es sieht wirklich anders aus. Oder wenn du die Instagram anguckst, wenn du sagst, ja, irgendwie so der Algorithmus da, jetzt muss man irgendwie Reels posten. Ja, bei YouTube sind jetzt Shorts dazu gekommen, aber es sind immer noch Videos.
Ja.
Und es ist irgendwie immer noch so, die Landingpage sieht immer ähnlich aus. Also ich finde tatsächlich, YouTube ist sich da, was das angeht, tatsächlich sehr treu geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, weil ich habe natürlich zur Vorbereitung des Interviews so ein bisschen durch deinen Kanal geskippt, ein paar ältere Videos geguckt, ein paar neuere Videos geguckt. Und ich find's sehr schön, dass deine, natürlich hast du dich verändert und dein Stil so ein bisschen angepasst, aber deine Grundeinstellung ist irgendwie immer so gleich geblieben, so gleich positiv, chaotisch, unterhaltsam. Und es ist einfach was halt einfach sehr schön ist, irgendwie zu beobachten, weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute halt sich dann auf andere Plattformen quasi weiterentwickelt oder halt entwickelt haben, wegbewegt haben von so diesem klassischen, was halt irgendwie YouTube ausmacht mit unterhaltsamen, schnellen Videos. Und viele halt jetzt halt eben auf genau was du meinst mit Reels, TikToks, Vertical Videos und so weiter halt vermehrt gehen oder halt sehr stark in diese Livestreaming-Richtung geht. Und ich finde, bei dir ist es tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich ein neues Video von dir im Feed sehe, denke ich mir so, alles klar, die nächsten 15, 20 Minuten, die werden jetzt auf jeden Fall richtig Knüller. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, wo ich habe das nicht mehr so viel mit so vielen Kanälen tatsächlich. Weswegen das auch einfach schön ist, dass du es so lange auch das schon machst und dass du es halt auch so gut machst, auch über so eine lange Zeit.
Erstmal danke, so, ne? Vielen Dank. Ich mache das ja natürlich auch nicht alleine, ne? Also wir haben ja jetzt hier auch ein Team. Ich war vorher noch in einem anderen Unternehmen, Alternativ wurde gegründet, als ich bei Freaks for You angefangen habe. Also ich hatte immer irgendwie at least Hilfe.
Ja.
Oder sogar Angestellte, die im Zweifelsfall was übernehmen, sei es jetzt Schnitt in der Recherche, im Texting und so. Ich glaube, alleine kannst du das jetzt in dem Output auch gar nicht machen.
Klar.
Ich finde das aber auch schade, wenn ich mir andere Kanäle angucke, die dann irgendwie komplett auf Reactions wechseln und vorher halt irgendwie, ja, ich nehme mal hochqualitativeren Content gemacht haben oder eigenen Content. Also es muss ja nicht mal jetzt irgendwie eine krasse Doku sein, aber dieses Reacten ums Reacten willen, das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Auf der anderen Seite macht es halt Views. Ich verstehe das schon irgendwo und es ist jetzt auch sehr viel weniger Aufwand für denselben oder besseren Outcome. Ich vermisse aber tatsächlich so jemanden wie einen Julian Bam oder einen Rezo, die halt irgendwie zu ihrer Zeit, als sie wirklich gerade dann viral ging, auch was anderes gemacht haben.
Ja, absolut. Und
aber besonders waren.
Absolut. Ich hatte auch letztens diese YouTube-Doku gesehen, die es jetzt auch von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie gab. Und da habe ich auch nochmal so reflektiert, dass, weil so aus Konsumentensicht, als jemand, der auch seit Anfang an irgendwie YouTube geschaut hat, fühlt es sich manchmal nicht so sehr an, dass sich das sowas verändert hat. Aber dann, wenn man halt wirklich dann merkt, wie du schon meinst, so diese frühen viralen Videos, diese schnellen kreativen Ideen, klar, unfassbar anstrengend, unfassbar treibende Zeit, die wahrscheinlich auch nicht lange tragbar ist. Aber trotzdem ist es halt was gerade so mit Livestream-Reactions halt manchmal so ein bisschen fehlt, wo ich mir denke, ich bin mittlerweile am Punkt angelangt bei Reactions, wo ich mir dann lieber das Originalvideo einfach nochmal anschaue, weil ich mir denke, okay, so bin ich schneller durch die Thematik so ein bisschen durch. Und das sollte nicht bei Unterhaltung so, ja, das Gefühl sein.
Manche Leute können auch richtig witzig oder richtig intelligent reacten. Da würde ich mich jetzt einfach nicht dazu zählen. Also, es kommt ein bisschen drauf an, worauf.
Ja, ja.
Aber klar. Wenn jetzt ein Robert Marc Lehmann reagiert auf ein Video übers Tauchen oder so, das ergibt Sinn, so für mich. Fair. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich gucke mir irgendwie Knossis Tauchvideo an, no one gives a shit so. Naja. Also dann guckt halt wirklich nur jemand, der irgendwie meine Meinung hören möchte. Und da würde ich halt sagen, das ist halt irgendwie.
Ja, verstehe. Aber jetzt haben wir viel über Formate geredet. Ich habe eine Frage an dich. Was ist deine Faszination mit Mystery Surprise Boxen?
Also, es gibt die Corporate-Antwort und die ist, naja, also wir haben uns irgendwann mal auf die Fahne geschrieben oder ich mir, 2 Videos die Woche. Mhm. So, jetzt habe ich ja auch vorhin gesagt, wir haben ein neues Unternehmen gegründet und wir sind gut am Hasseln und so ein bisschen Überlebensmodus, so mal gucken, wo die Kohle herkommt und auch, dass das irgendwie alles läuft und wir jetzt nicht sagen, man macht doch nur eins oder irgendwas fällt aus. Das heißt, eigentlich kann man immer ganz gut sehen, wo wir gerade sagen, oh, wir brauchen mal ein Video, weil da kommt dann eine Surprise-Box. Das heißt jetzt nicht, dass wir die nur machen, weil wir keine Zeit haben, gerade zu texten. Es ist aber tatsächlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, ich bin jetzt mega stolz darauf, eine 2.000 € Saturn-Box ausgepackt zu haben. Mann, wenn man Malte Hesse googelt und das ist der erste Treffer, jetzt habe ich es geschafft. So, das erfüllt mich jetzt nicht, persönlich nicht. Mhm. Aber es ist trotzdem sehr witzig. So, und jetzt kommt ja dann die Fun-Antwort. Es ist irgendwie auch spannend zu gucken, was drin ist. Ja, also absolut. Es ist schon so, dann denkt man sich, boah, was ist, wenn ich 250 habe und 300 €? Wie war es der Unterschied? So, also was packen die da rein? Liegt es daran, dass der Mitarbeiter mich hasst bei Saturn mittlerweile, dass der nur noch Scheiße reinpackt oder nicht? Also es macht natürlich irgendwas mit einem, wenn man nicht weiß, was drin ist. Und also privat würde sich das ja niemand jemals kaufen. Absolut. Vielleicht mal mit 3 Freunden zusammen eine 100 € Tüte oder so kaufen. Das verstehe ich noch. Aber niemand auf diesem Planeten kauft eine 2.000 € Saturnbox. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Faszination. Es ist so blöd, es ist so drüber, dass das dann wieder so den Weg aufmacht, auch für ein Alternativvideo, wo es ja in der Regel immer heißt, kauft euch auf gar keinen Fall so eine Surprisebox.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe immer das gedacht, okay, das muss Scam sein, das muss ungewilltes Inventar sein, was einfach veräußert werden soll. Aber lustigerweise, bei manchen deiner Unboxings habe ich gedacht so, das ist schon praktisch irgendwie. Also immer mal wieder.
Aber wenn du etwas praktisch findest und was brauchst, dann geh in den Laden und kauf dir das. Oder guck bei Kleinanzeigen. Ja. Aber es ist so, dann holst du das 5. Handy aus einer Box raus und denkst dir, aber was soll ich damit? Oder Zahnbürstenaufsätze für eine Zahnbürste, die du nicht hast.
Oder was war das, der Zahnbürstenhalter, der vibriert?
Oh ja, der war auch stark.
Ja.
Und es ist so, ja, also es ist nicht nutzlos, aber es ist auch Geldverschwendung.
Absolut.
Und also als Privatperson viel Geld da reinbuttern würde ich jetzt persönlich nicht.
Nee.
Es sei denn, man weiß, das ist irgendwas, was man braucht. Ich weiß jetzt nicht, eine Angel-Surprise-Box, wenn du Angler bist. Ich glaube, da wird wahrscheinlich Stuff drin sein, den man irgendwie at least als Zubehör braucht. Wir hatten eine Haushalts-Surprise-Box auf dem Zweitkanal und da waren so Pflanzensamen drinne und das irgendwie, das hat Sinn ergeben, was da drin war. Da würde ich jetzt sagen, okay, das kann man schon noch irgendwie machen, aber bloß nicht die teuren.
Nee, das ist halt so ein bisschen wie bei Magic the Gathering im Endeffekt. Also Booster-Rippen sind wir uns, glaube ich, alle einig, das macht einfach Bock. Du hast einfach Bock zu sehen, was drin ist, was so, ob du was Geiles gezogen hast. Und ich glaube, von daher kommt auch so meine Faszination, warum ich die Videos gucke, warum ich das immer so spannend finde. Weil gerade so dieser Effekt, so ab und zu mal so einen Hit zu haben, wo man sich denkt, geil, das ist schon irgendwie, kann man es schon was damit machen, ne? Aber meistens ist es halt nicht wert.
Also ich habe super viel Max Mofo geguckt, mit seinen, als er noch in seiner Pokémon TCG-Phase war oder immer mal wieder ist. Und Digga, was der für Geld auch da ausgegeben hat, aber die Faszination soll. Oh, und da zieht er was Gutes. Das ist schon alleine nur beim Zugucken total geil.
Es gibt auch ein paar amerikanische Magic-Kanäle, Wobby's Magic Mondays oder sowas. Ist, glaube ich, auch ein Streamer, aber auch YouTuber, der auch Vintage Magic aufmacht. Also gerade so Alpha, Beta, Unlimited, so die ganz, ganz frühen Geschichten.
Oh, das ist wahrscheinlich auch entsprechend teuer, ne?
Ja, also er hat da irgendwie auch so einen Deal mit so einem Retro-Händler und er macht das, glaube ich, über so einen Deal, dass seine Zuschauer können Anteile irgendwie so kaufen, so diese Box-Breaks, wo du dann in dem Pack sind 15 Karten und dann kannst du dir einen Slot quasi kaufen für unterschiedliche Preise und die verschickt er dann raus, gegradet und so. Aber und zu 99%, er wird überraschend häufig gescammt, also dass Leute das gereseelt haben und ihn dann irgendwie fast verkauft haben. Das passiert überraschend häufig, aber auch halt, wenn dann mal ein Hit kommt, wenn man wirklich Power 9, irgendwelche Mox Oldschool-Geschichten rauskommen, dann ist die Reaktion so krass, aber auch nicht nur im Video, sondern auch bei mir, wo ich dann auch merke, also es ist Wahnsinn, dass ich jetzt hier gerade so wildes Grinsen auf den Lippen habe, nur weil jemand virtuell gerade eine Karte gezogen hat, aber es ist trotzdem einfach, es ist ein schönes Erlebnis, überrascht zu werden.
Ich würde tatsächlich sagen, der einzige Unterschied jetzt mal bei einem Booster ist, das kaufe ich ja aber auch für mein Hobby. Und Voll. Ich weiß ja, was, also meine Fallhöhe ist, ich kriege etwas, was ich nicht unbedingt jetzt gerade brauche, aber es ist nicht nutzlos.
Genau.
Also wenn ich jetzt sage, okay, das 12. Land oder so, das lege ich jetzt in meinen Landstapel, das finde ich jetzt persönlich ist nicht so dramatisch wie, oh, ich habe jetzt eine Musikbox, die ich niemals in meinem Leben verwenden möchte. Das ist schon so.
Ja, das stimmt.
Ein Unterschied, ich würde jetzt nicht sagen, dass Booster aufmachen genau dasselbe ist wie Surprise-Boxen.
Nee.
Wenn man nicht entsprechend viel Geld auch ausgegeben hat.
Das stimmt. Das wäre mal interessant. Also du kannst ja mit Magic Draft Boostern oder Play Boostern kannst du ja auch draften oder halt ne direkt aus dem Booster raus spielen. Mhm. Ob man irgendwie ein Format finden könnte, keine Ahnung, überlebe eine Woche mit einer 2.000 € Mystery Box oder so. Man muss alles nutzen daraus oder sowas.
Aber jetzt, also, wo du das sagst, also das, was ich am allermeisten und am liebsten spiele, sind halt immer die Pre-Release-Sachen.
Ja.
Und also alles, was zielt ist.
Ja, genau.
Also wenn du mich jetzt gefragt hast, was dein Liebling ist, ey, Digga, keine Ahnung, also ich setz mich gerne hin, mach 6 Booster auf und baue mir ein Deck.
Ja.
Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich ja auch einfach mittlerweile so gepoolt, oder ich war es vorher schon, dass das irgendwie eine Komponente ist, die mich anheizt, sage ich mal.
Ja.
Aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass du das Level quasi gleich hast, also alle haben irgendwie eine ähnliche Voraussetzung, es sei denn, jemand hat sehr viel Glück oder sehr, sehr viel Ahnung, aber wenn man sich jetzt Tarik anguckt als bestes Beispiel, der ja literally gegen 5 Leute oder so gewonnen hat, kann man da halt als Anfänger direkt mitmachen.
Total, total. Deswegen auch einer meiner bestlaufenden Videos ist tatsächlich, wie man aus 6 Boostern ein Deck baut. Weil es ja auch, natürlich ist es für das Pre-Release, ist es für ein Sealed, aber theoretisch kannst du dir einfach mit einem Freund jeder 6 Booster holen. Ihr macht halt Decks draus und hier und da könnt ihr ein zusätzliches Booster holen und das einfach immer weiter upgraden und dann habt ihr halt euer Magic-Deck und könnt damit loslegen. Also es ist halt schön casual, es ist halt ein even playing field, wenn man die gleiche Anzahl an Booster hat. Klar, random, Luck ist immer dabei, aber es ist schon irgendwie eine ganz schöne Geschichte, Magic zu spielen, weil du dich mit der Meta nicht auseinandersetzen musst, du musst dich nicht mit auseinandersetzen, was Neues, vielleicht Besseres rauskam. Das ist ja auch alles ein Zeitfaktor, den nicht jeder hat und dementsprechend Draft und Sealed auf jeden Fall sehr weit oben, auch auf meiner privaten.
Also Chaos Sealed habe ich mal mit herumkommandiert und ein paar anderen gezockt. Das war wirklich richtig witzig.
Ja.
Also wenn du dann auch noch aus unterschiedlichen Sets die Booster hast, das ist, was du da für einen Müll auch zum Teil spielen musst oder kannst, ist so geil.
Es ist wirklich geil. Es macht unfassbar viel Spaß. Vor allem, es gibt die Mystery Booster Boxen, die ja, es ist quasi ein Booster Set, was dieses
Chaos. Gott, ich schreib direkt mit, warte.
Es ist ein Set, was quasi gedacht wurde, diese Chaos Draft Erfahrung zu simulieren. Das Set ist normalerweise ein Magic Set, ich glaube 300 Karten. Das hat 3500 Karten, die quasi da drin sind. Also ist ganz entspannt. Also die Idee ist wirklich, dass du nicht die Chance hast, dir eine Strategie aus den Karten, die da drin sind, zu überlegen. Klar, die sind kuratiert, also die funktionieren schon grundsätzlich in einem Draft-Environment. Aber sie sind schon so, dass du halt, okay, du hast jetzt hier einen Vogel und hier einen Goblin und du musst jetzt irgendwie gucken, dass die funktionieren miteinander. Und das sind bei weitem meine zwei Lieblings-Draft-Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich 8 Leute bei mir eingeladen habe. Wir haben Mystery Booster 1 gedraftet und dann Mystery Booster 2. Und das war einfach der Hammer, weil einfach so Chaos, es war so powermäßig, alles unterschiedlich. Es war wunderschön. Was ich dir noch fragen wollte bezüglich der Surprise-Mystery-Boxen. Mhm. Bekommst du regelmäßig oder häufig von den Shops Feedback?
Tatsächlich haben wir das ein einziges Mal bekommen, weil wir in der Regel natürlich irgendwie so dafür sorgen, dass die auch gar nicht wissen, für was das jetzt ist oder von wem das passiert. Also dann ist das eigentlich random, wenn wir irgendwie angeschrieben werden, so dass jetzt irgendein Tonmitarbeiter hat das Video gesehen, das kann ich nicht verhindern. Mhm. Ich gehe jetzt aber nicht hin und sage, hallo, mal da nativ, pack mal die Box irgendwie schön oder ja, nur, dass du das weißt. Deswegen passiert das eigentlich nicht. Und da wir so negativ sind in der Regel, was die Surprise-Boxen angeht, würde wahrscheinlich das Feedback auch nicht so gut ausfallen.
Ja, ich hätte mir vielleicht gedacht, dass so ein, keine Ahnung, Kaufland, Saturn, Mediamarkt oder so, dass die so sagen, ja, aber du hast eine schlechte Box bekommen, ne? Wir schicken dir eine zu, die gut ist oder sowas. Dass sie versuchen, ja,
würden wir wahrscheinlich auch gar nicht annehmen. Also,
nee, natürlich nicht.
Weil das wäre ja Gigascam. So, hallo, wir schicken dir noch eine gute Surprise-Box. Das negiert ja auch irgendwie so ein bisschen das Format.
Ja, ja, absolut. Aber ich find's halt irgendwie, ich stelle mir immer vor, wie dann auch die Läden mit der Marketingabteilung irgendwie sich sowas anschauen, wenn sie das irgendwie googeln und denken dann so, wie können wir das in irgendwas Positives drehen? So dieses typische Corporate Social Media.
Die wollen halt ihr Inventar loswerden und ich verstehe das auch. Also die einzig guten Surprise-Boxen, die wirklich in Ordnung sind, sind wirklich die günstigeren. Wo man sagt, ey, ich kaufe mir jetzt eine Pokémon-Surprise-Box für 30 Euro. Hm. In der Regel, ich sag nicht, ihr sollt es tun, aber in der Regel sind die besser, als wenn ich jetzt 2.000 Euro ausgebe und dann kriege ich einen Laptop, aber den will ich gar nicht haben.
Ja, der vielleicht.
Weil du kriegst halt dann halt irgendwas von vor 2 Jahren, was da irgendwie im Laden rumstand und das wollte keiner kaufen und dafür gab es einen Grund.
Ja, das ist absolut fair. Also
und auch zu erwarten, hey, ich kaufe mir für 500 Euro Amazon-Retouren, da wird jetzt irgendwas Geiles drin sein. Nee, was schickst du zurück? Das, was du nicht haben willst.
Ja, fair. Was macht ihr mit den ganzen Krabben aus den Boxen?
Also ganz viel, gerade was so Spielzeug ist, geht an Benny und seinen Sohn, verlängert dann an deren Schule, früher war es noch Kita und halt Freunde und Bekannte. Wenn das jetzt etwas Technisches ist, was auch noch brauchbar ist und einer von uns haben möchte, dann hat natürlich die Person jetzt irgendwie jegliche Möglichkeit zu sagen, hey, ja, die Soundbox möchte ich jetzt irgendwie zu Hause haben. Mhm. Bei der dritten Soundbox wird's dann schwierig. wir haben jetzt tatsächlich auch das Go von unserer Steuerkanzlei bekommen, dass die Sachen verlost werden dürfen.
Ah, sehr gut.
Und man das auch ganz normal absetzen kann, dass alles legal ist. Das muss man im Inventar vormerken. Ist also eigentlich sehr unproblematisch. Und ja, wenn irgendjemand was haben möchte, dann muss er eigentlich nur oder sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und im Twitch-Chat schreiben, ich möchte es haben oder es gibt vielleicht mal eine Verlosung über Instagram o.l.
Okay.
Also unser Lager aktuell sieht halt wirklich schrecklich aus.
Ja, das habe ich
gedacht. Weil da auch viel Stuff drin ist, den möchte wahrscheinlich niemand haben.
Ja.
Gerade bei sowas, was für Kinder ist, haben wir aber glücklicherweise über Benny viele Abnehmer.
Aber das ist halt voll gut, dass man da auch halt dann auch einen sinnvollen Ort hat mit der Kita oder mit der Schule, das halt dann auch irgendwie so weiterzugeben.
Ja, also was ich mir mega vorstellen könnte, wäre so Jugendzentrum und die kriegen irgendwie, weiß ich nicht, eine Spielkonsole, die kriegen irgendwie, wir haben so einen Controller und ein Handy bekommen. Ich habe genug Handys, ich habe mir ein privates schon gekauft vor 2 Jahren. Das kann ich auch immer noch benutzen. So.
Ja.
So ein Kram, das muss man halt loswerden. Aber wie gesagt, da mussten wir jetzt tatsächlich, weil wir jetzt neu gegründet haben, auch gucken, dürfen wir das denn eigentlich machen und wenn ja, wie? Weil dafür Geld bezahlen und dann noch die Steuern irgendwie drauf bezahlen, so das wäre jetzt at least good to know gewesen.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt tatsächlich, haben wir heute die Antwort bekommen, dass das gar kein Problem ist.
Sehr gut, dann wird es wahrscheinlich mit dem Lager irgendwann mal einen großen Stream geben, wo du sagst, alles muss raus. Jetzt.
Naja, tatsächlich, also das bringt den Leuten, die jetzt zuhören oder zuschauen, nichts. Aber morgen geht's los.
Sehr gut.
Die erste Kiste ist quasi schon Streamverlosung. Ja.
Liebe Zeitreisenden, jetzt ist eure Chance.
Twitch.tv/malternative aber vorbeikommen.
Genau. Wir machen mal weiter, ein bisschen dein Magic the Gathering Wissen zu testen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ein paar Quizze. wo ich dich einfach mal so ein bisschen, ne, ausfragen möchte, wie Experte bist du in der Magic-Szene? Du sagst ja, ne, du machst große Turniere, die sofort ausgebucht sind. Du bist Experte im Draft und Limited. Du bist natürlich überall sofort dabei. Wie viel weißt du wirklich? Spaß beiseite, aber genau.
Also ich habe Robin vorher auch auf Instagram geschrieben, Lore-Fragen, vielleicht nicht die besten bei mir, aber ich gebe mein Bestes.
Nee, wie gesagt, alles gut. Aber du kennst ja die Universes Beyond Sache, oder?
Ja.
Also Magic arbeitet mit anderen Marken zusammen. Und ich habe eine kleine Liste vorbereitet. Und ich würde dir einfach mal vorlesen und dich darum bitten, aufzuzeigen oder zu sagen, wenn du glaubst, das kann keine echte Secret Lair gewesen sein, das kann keine richtige Universes Beyond gewesen sein. Mhm. Das musst du dir jetzt ausgedacht haben. Denn es ist eine IP da drin, die nicht zu den anderen passt. Und zwar zu welcher Marke gibt es keine Universes Beyond Magic Karten? Tomb Raider. Fortnite.
Also okay. Mhm. Fortnite gibt's auf jeden Fall.
Ja. Marvel. Final Fantasy. The Walking Dead. Transformers. Der Film Evil Dead. Das Brettspiel Cluedo. Fallout, das Videospiel natürlich.
Mhm. Gab's auch.
Jurassic Park bzw. Jurassic World.
Gab's natürlich auch.
Der Film aus den 80ern, The Princess Bride. Hatsune Miku. Monty Python, britische Comedy-Show. SpongeBob Schwammkopf. Avatar, der Herr der Elemente. Minecraft. Was
okay,
hat nicht
das
reingepasst?
Ist eine krasse Liste erstmal.
Es sind nicht alle tatsächlich.
Also das Problem an Universe Beyond ist ja, du kannst ja literarisch alles machen. Das ist ja auch irgendwie das Geile. Vor allem, wenn du jetzt sagst, du möchtest Stranger Things Fans reinholen, dann machst du Stranger Things Karten. So, das gab's ja auch.
Yes.
Deswegen da jetzt zu sagen, aber seit wann machen die das denn? Seit wann gibt's denn Secret Lair?
Seit 2020. Und so viel kann ich schon sagen, du hast ja auch schon erkannt. The Walking Dead war die erste.
The Walking Dead, okay. The Walking Dead gab's. Es gab auf jeden Fall Fortnite.
Yes.
Es gab auf jeden Fall Jurassic Park. Es gab auf jeden Fall Herr der Ringe, also nicht gesagt, aber das gab's auch.
Mhm.
Boah, ich bin wirklich ein bisschen planlos, muss ich sagen. Aber ich finde tatsächlich, Minecraft hört sich giga weird an.
Mhm.
Ich würde sagen, Minecraft gab's nicht. Das hätte ich probably mitbekommen.
Das ist richtig. Minecraft ist das Einzige, wozu es keine Universes Beyond-Karten gibt. Ich find's halt, ich habe diese Liste gesehen in der Vorbereitung und ich dachte mir so, also Fans freuen sich mega, aber was zum Teufel ist The Princess Bride? Warum gibt's Magic-Karten dazu?
Absolut keine Ahnung, aber ich find's geil. Das macht ja auch tatsächlich an Magic selber und der Lore nichts kaputt. Deswegen finde ich das okay, wenn man sagt, Secret Lair, go for it, so, let's do it. Ich wollte richtig gerne die Baldur's Gate Karten haben. Janine hat sich dann auch, wie heißt er denn? Astarion.
Ja.
Geholt und den jetzt geframed und so, weil wir die nicht bekommen haben, die Karten. Und ich wollte richtig gerne Jeff Goldblum haben. Weil ich die Karte einfach richtig funny fand.
Es gibt ja eine ganze Serie, es gibt ja eine komplette Drop nur mit Jeff Goldblum Artwork.
Geil.
Also es gibt so 5, 6 Karten, glaube ich, die Jeff Goldblum prominent drauf haben. Also,
das ist eigentlich auch bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt.
Es ist aber auch geil, weil auch gerade so diese SpongeBob Secret Lair, das war so ein großes Ding. Wir haben natürlich auch bei Radio Ravnica drüber gesprochen. Und ja, es ist dumm. Ja, es hat nichts mit, sag ich mal, den ernsten Welten von Magic the Gathering zu tun. Auf der anderen Seite tut's auch nicht weh, wenn jetzt dein Counterspell ist jetzt mit SpongeBob-Artwork drauf. Oder das sind ja alles nur Skins. Das sind ja nicht neue Magic-Karten, dass du jetzt die einzige Karte-Version ist SpongeBob-Schwammkopf, sondern es ist halt SpongeBob-Schwammkopf als diese andere Magic-Karte.
Und du kannst und halt wenn du dir jetzt anguckst, wie das ist in Fortnite, hast du irgendwelche MusikerInnen, die da auftreten. Das kannst du halt sehr schlecht in ein Kartenspiel übersetzen, wenn du nicht sagst, naja, ich drucke zu diesem Spiel auch Karten.
Ja.
Deswegen, also ich finde, das ist eigentlich ein totaler smarter und logischer Weg gewesen.
Ja, total. Ich glaube auch gerade für, um neue Leute mit reinzuholen. Also wie viele Leute auch aus meinem Freundeskreis, die nicht mit Magic am Hut haben, jetzt gesagt haben, hey, Final Fantasy, mega Bock, wo kriege ich meine Decks? Ist halt genial. Fallout das Gleiche. So. Und das ist halt echt schon sehr, sehr schön. Gerade.
Wobei tatsächlich bei Fallout kam ja noch die Schrottmechanik neu hinzu, oder?
Also ja, genau.
Das ist ja dann noch ein neues Ding gewesen, was ja bei normalen Secret-Lair-Sachen passiert das da auch. Sorry, da bin ich jetzt nicht.
Nee, alles gut, alles gut. Es gibt quasi so zwei Kategorien, aber es gibt mehrere Kategorien von Universe Beyond. Die geringsten Einfluss haben tatsächlich Universe Beyond Secret Lair Drops. Das ist so die SpongeBob-Schwammkopf, Hatsune Miku.
League of Legends.
League of Legends, also Arcane ist es ja. Genau, diese ganzen Kooperationen, auch Princess Bride läuft darüber, das sind reine Skins, die neues Artwork bekommen haben mit dem, mit bestehenden Karten meistens. Dann gibt's halt diese Commander-Deck Universe Beyond. Darunter sind halt auch Doctor Who oder Fallout oder Warhammer 40k, was irgendwie auch Sinn macht, Nerdtum-mäßig. Die halt meistens feste Commander-Decks haben mit auch eigenen Mechaniken, wie halt die Junk-Mechanik oder die Schrott-Mechanik. Dann gibt's quasi der nächste Level, der nächste Step sind dann sowas wie Herr der Ringe oder Final Fantasy, die ein komplettes Booster-Set spendiert bekommen, die eigene Commander-Decks bekommen, wo dann so die gesamte Produktpalette abgedichtet wird, wie bei einem normalen Magic-Set.
Bei einem normalen Set, ja.
Genau. Okay. Und das ist halt schon, da sind halt natürlich dann Karten dabei, wie Sephiroth, der eine eigene Mechanik hat, die du auch so nicht, sag ich mal, umgehen kannst, wenn du jetzt kein Final Fantasy-Fan bist, aber bisher haben sie es auch mit IPs gemacht, die ganz gut ins Magic reinpassen.
Ich wollte gerade sagen, also Herr der Ringe, Final Fantasy, das ist ja einfach auch beim so Grundsetting, von der Grundstimmung her schon ganz passend.
Ja, absolut. Noch ein Fun-Fact zu Princess Bride. Es ist ein Film, wo Andre the Giant mit drin spielt. Und es gibt eine Magic-Karte, worauf das Artwork von Andre the Giant, der Oldschool-Wrestler, rest in peace, auf einer Magic-Karte einfach ist. Und ich dachte, das sollte ich mal erwähnen.
What the hell, Mann? Was ist das für ein Fiebertraum?
Absolut.
Aber sie haben erreicht, was sie wollten. Also im Zweifelsfall spricht man drüber, ne? Und es ist eine funny Story.
Gäb's IPs, wo du sagen würdest, oder so Marken, das würde dich aus nostalgischen Gründen oder aus Interessensgründen irgendwie abholen, irgendwelche fantastische Welten, die du crazy findest, die in Magic irgendwie einfinden können?
Also tatsächlich erstmal alles von Ghibli ist, glaube ich, prädestiniert dafür, einfach geile Artworks zu kriegen. Und da könnte man wahrscheinlich auch viel aufmachen. Hier das wandelnde Schloss, Chihiros Reise ins Zauberland und so weiter und so fort. Totoro, ich glaube, da kann man geile Sachen, könnte man Artwork-technisch auf jeden Fall machen. Und tatsächlich, weil ich es gerade gezockt habe oder zocke, Clair Obscur Expedition 33 quasi.
Ja.
Das passt meiner Meinung nach auch gut, so irgendwie optisch.
Das ist sehr, sehr ein wunderschönes Spiel. Also das, was ich gesehen habe. Und als dann Leute meinten, das ist quasi ein traditionelles, so rundenbasiertes RPG, so JRPG-Style, habe ich gesagt, okay, geil, muss ich irgendwann mal zocken, wenn ich die Zeit dafür hab.
Ja, also Empfehlung hier an der Stelle, ne?
Sehr gut. Für mich wäre es tatsächlich Elden Ring oder generell Dark Souls.
Ist auch fair, Elden Ring, ja.
Wenn es da noch irgendwie was zu gäbe, da wäre ich auch sofort full on dabei. Und ich glaube, die Welten haben auch die Tiefe, dass es auch sinnvoll wäre.
Ja, also ich glaube, wenn ich mir eine Spaßkarte wünschen dürfte, dann würde fände es wirklich sehr witzig, wenn Pokémon Secret Lair Drop hätte. Weil ich bin auch tatsächlich jetzt nicht überzeugt davon, dass die irgendwie in irgendeiner großen Konkurrenz zueinander stehen, so einfach von der Mechanik, wie man das Spiel spielt.
Ja.
Das ist ein bisschen so wie zu sagen, Mühle und Schach, das ist irgendwie jetzt das Gleiche.
Ja.
Das wäre mega funny, aber obviously aus Gründen wird das
aber
nicht passieren.
Fun Fact, die ersten Pokémon-Karten kommen von Wizards of the Coast tatsächlich. Also als es damals ursprünglich anfing, hat halt Pokémon Company sich umgeschaut, wer kann Karten drucken, und dann hat Wizards of the Coast hier gesagt, und fand ich spannender Fakt. In einer alternativen Welt würde Wizards of the Coast sowohl Magic als auch Pokémon machen und einfach zwei Drittel des Marktes kontrollieren. Aber machen wir mal weiter mit einem weiteren Quiz für dich. Und zwar habe ich drei deutsche Magic the Gathering Kartennamen rausgesucht. Eine davon ist tatsächlich eine Magic-Karte. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche von denen ist tatsächlich eine Magic the Gathering Karte? Und zwar haben wir einmal die umlaute Rennerin, dann der Geschwindigkeitsfresser oder der Karacho-Dämon.
Was war das erste nochmal?
Die umlaute Rennerin. Der Geschwindigkeitsfresser?
Ich finde tatsächlich Nummer 1 klingt zu Boomer.
Ja, der ist zwar schon mal raus.
Ja? Ach so, es ist nur eine richtig. Oh Gott,
genau, nur eine ist richtig. Also muss eine quasi entscheiden, welche.
Ja, wenn ich zugehört hätte und auch verstanden hätte, dann hätte ich jetzt nicht das Problem. Du musst mir beide nochmal sagen. Die waren direkt gelöscht bei mir.
Das wäre der Geschwindigkeitsfresser oder der Kracho-Dämon?
Geschwindigkeitsfresser. Raus.
Dann, ja, bleibst du noch, es ist der Kracho-Dämon. Und es ist tatsächlich so, dass es eine Karte gibt, die heißt der Kracho-Dämon.
Ja, aber das klingt nach einer Goblin-Karte oder nach irgendwas Rotem.
Es ist tatsächlich eine mono-schwarze Kreatur. Gott, es ist ein Dämon aus dem Set Aetherdrift, was ja viel mit so Racing-Themen hatte. Ach,
stimmt, ja klar, wir hatten ja Aetherdrift gerade erst.
Ja, yeah, genau.
Probably habe ich die Karte auch irgendwo mal gesehen.
Ja. Das war so eine Karte, weil wir besprechen Karten bei Radiotechnik eigentlich immer auf Englisch. Und als ich die deutsche Karte beim Pre-Release in der Hand hatte, dachte ich, ihr müsst mich verarschen. Das ist
so witzig. Kracho-Dämon
sein. Es ist großartig, ich liebe es.
Wie heißt nochmal das Mafia-Set?
New Capenna.
New Capenna, genau. Da gab's auch Kartennamen, wo du dich bepisst vor Lachen.
Ja. Es gibt das generell.
Also wenn deutsche ÜbersetzerInnen, wer auch immer es macht.
Ja.
Jesus Christ.
Es gibt, Bake in the Cake heißt auf Deutsch einfach Backe, Backe, Kuchen.
Backe, Backe, Kuchen.
Ja, ist großartig, liebe ich halt. Also es gibt, manche deutsche Namen sind großartig, andere, wo denkst du dir nur so, was zum Teufel?
Herumkommandiert haben uns quasi einen Fake-Trader dafür eingesprochen und auch selber getextet. Das ist wirklich, wirklich toll.
Geil, Hammer.
Zu New Capenna.
Jetzt machen wir quasi genau das Umgedrehte. Ich habe drei Namen aufgeschrieben. Zwei davon sind tatsächlich Magic-Karten und eine davon ist keine Magic-Karte. Und da gibt's drei Stück. Einmal den Mana-Segen, den Mana-Hammer oder den Mana-Entzug.
Mana-Segen.
Mana-Segen ist die Nicht-Magic-Karte, sagst du?
Ja, würde ich sagen, ist raus.
Was stört dich bei Mana-Entzug und Mana-Hammer? Oder was glaubst du, ist der Punkt, dass das Magic-Karten sein müssen? Wie stellst du dir die vor?
Ja, ich würde sagen, dass also Mana-Hammer, so irgendwie, das klingt nach irgendeinem Artefakt oder so. Also das muss existieren, meiner Meinung nach.
Okay.
Mana Segen, weiß ich nicht. Also das klingt auch plausibel, aber die Pistole liegt auf meiner Brust und ich habe geantwortet.
Nee, alles gut. Es ist tatsächlich der Mana Hammer, den es nicht gibt, noch nicht gibt. Es ist Mana Flare, auf Englisch ist es tatsächlich Mana Segen. Und Mana Entzug ist ein sehr starker Counterspell, den man in Commander schon mal regelmäßig hat. Selbe Kategorie, aber andere Karten. Welche von den Karten ist die nicht richtige Karte? Wir haben einmal den schwarzen Lotus, wir haben den weißen Lotus und wir haben den schwärzeren Lotus.
Also ich finde, der schwärzere Lotus klingt wirklich dämlich. Den würde ich jetzt einfach nehmen.
Es ist tatsächlich, es gibt den schwärzeren Lotus, aber mit einem kleinen Sternchen. Also es ist der weiße Lotus, den es nicht gibt. Aber klar, schwarzer Lotus ist klar, kennt man. Mhm. Der schwärzere Lotus kommt aus den, kennst du die Unsets, die Spaßsets von Magic the Gathering?
Ich habe davon gehört, ich kenne die nicht, also ich hatte die nie in der Hand.
Okay, aber im Endeffekt, Magic-Karten haben einen schwarzen Rand, die haben einen silbernen Rand oder hatten früher einen silbernen Rand und sind dafür gedacht, so ein bisschen In-Jokes zu machen, aber auch mechanisch so ein bisschen zu testen. Und der schwärzere Lotus ist wie ein Black-Lotus, das heißt, du musst den auch im Spiel opfern, um Mana zu bekommen. Den schwärzeren Lotus musst du aber zudem noch zerreißen, also wirklich die Papierkarte zerreißen, damit sein Effekt passiert. Und lustigerweise ist dieser Fakt, dass es halt die Karte unfassbar teuer macht, weil es immer weniger davon gibt. Genau. Aber sie kannst du nicht in offiziellen Formaten spielen, sie sind nur in diesen Fun-Environments. Aber es ist trotzdem großartig, dass es den schwärzeren Lotus gibt.
Ja, das ist toll. Das holt mich ab, muss ich sagen.
Sehr gut. Vor allen Dingen, es gibt eine Deadpool Secret Lair Drop, Thema Universe Beyond. Mhm. Und da gab es einen Reprint vom schwärzeren Lotus. Weil natürlich Deadpool Meta-Ebene muss es natürlich geben. Noch eine weitere Dreierfrage, auch wieder eine Karte, diesmal wieder eine Karte ist fake. Wir haben Excalibur Sword of the Eden, wir haben Excalibur Sword of the Night und Excalibur 2.
Also jetzt hast du mich ja auch mit der Antwort davor sehr verwirrt.
Ja.
Also wir hatten den Knight.
Sword of the Night, genau.
Sword of the Night, was war das erste? Sword of the
Eden.
Eden.
Und dann Excalibur 2.
Also vielleicht ist es ja auch eine Trickfrage. Ich weiß jetzt nicht, wie du da deine psychologischen Spielchen mit mir spielst.
Das hat alles für Dramaturgie.
Excalibur 2 klingt dämlich.
Es ist tatsächlich Excalibur Sword of the Night, die es nicht gibt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, no shame, dass du Excalibur 2 nicht kennst. Die Karte kommt erst mit Final Fantasy raus. Und Excalibur Sword of
Eden. Oder hätte ich die aber kennen müssen. Das jetzt werde ich hier vorgeführt.
Es ist einer der letzten Karten, die gepreviewt worden sind. Also es ist, wie gesagt, ich musste sehr drüber lachen, als sie gepreviewt worden
ist. Das ist mega witzig.
Weil Excalibur ist eine Karte aus dem Assassin's Creed Universes Beyond und Excalibur 2 kommt aus Final Fantasy Universes Beyond. Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir irgendwann Excalibur Sword of the Night tatsächlich in einem anderen Universes Beyond bekommen. Also gibt auf jeden Fall gute Orte für Sequels, würde ich sagen. Okay, und dann haben wir noch eine letzte Kategorie. Und zwar habe ich da noch zwei Karten rausgesucht, wo ich dir nur den Namen nenne. Und ich will dir, würde dich gerne herausfordern, welches Bild das in deinem Kopf macht. Oder was könnte das, welche Magic-Karte könnte sich dahinter verbirgen und wie würde sie grob funktionieren? Du musst nicht Mechaniken oder Power-Toughness sagen, sondern einfach nur, was du dir darunter vorstellst. Mhm. Und zwar haben wir die Magic-Karte Motorzahn Ukiba-Chefin.
Klingt nach Etherdrift, wenn ich das einmal sagen darf.
Mhm.
Habe ich die Karte schon mal gesehen, ist jetzt die Frage.
Das
du möchtest jetzt einfach nur wissen, sein. Was auf dem Artwork drauf ist?
Einfach quasi, wie du dir diesen Charakter, also es ist eine Charakter- oder eine Kreaturenkarte, was du dir quasi darunter vorstellst.
Ja, eine Mechanikerin, eine krasse.
Okay, irgendwie eine spezielle Spezies? Ist es eine Humanoide oder?
Klingt, also ich könnte mir auch einen Goblin vorstellen. Eine Goblin-Dame, die irgendwie rumdriftet.
Okay. Also du bist schon mal nicht so weit weg. Es ist tatsächlich eine nicht humanoide, also keine menschliche Charakter. Und sie driftet tatsächlich. Also sie ist auf einem Motorrad, aber es ist von Kamigawa Neon Dynasty eine Rattenpilotin. Sie ist quasi einfach von Neon Dynasty eben so eine Neon. Motorrad fährt sie und sie funktioniert tatsächlich auch mit Vehikeln, was ziemlich gut ist. Und es gibt ein sehr, sehr starkes Deck, was ich sehr gerne mit ihr spiele. Aber genau, also war es nicht so weit weg. Es war schon ziemlich nah dabei.
Da war das falsche Set, war auch nicht die richtige Spezies. Aber ich war nah dran, du hast recht.
Ja, also du hast gesagt, Vehikel und Driften. Also das ist schon nicht so weit weg. Und sie driftet im Artwork, muss man fairerweise sagen. Und dann gibt es noch die zweite Karte, die ich vorbereitet habe, ist der Stachelpanzer-Schikanierer.
Stachelpanzer-Schikanierer. Das könnte auch New Capenna sein irgendwie, so sehe ich das jetzt gerade.
Mhm.
Und einfach nur ein sinngemäß großer Steinball, wenn du so möchtest, wo so ein Speer rauskommt. Das stelle ich mir jetzt vor. Ich meine auch mal so eine Karte gesehen zu haben.
Ja, tatsächlich. Es ist überraschend, weil du hast ja quasi auch nur den Titel vor Augen, aber du bist so nah eigentlich dran. Also es ist wieder was vom Artwork her Rundes mit was Spitzem. Es ist nur tatsächlich aus Etherdrift eine Roboter-Schildkröte, die quasi sich in ihrem Panzer zurückgezogen hat, unten so ein Rad hat, mit ganz vielen Stacheln. Also kannst du dir ungefähr vorstellen wie eine Magic-Version von dem blauen Panzer von Mario Kart. Das ist quasi.
Ich hab die Safe auch irgendwo dann gesehen.
Ja. Das ist einer von den Referenzen, die eine Hälfte von Magic fand sie ultra lustig, ich auch. Die andere hat so ein bisschen mit den Augen gerollt, dachte so, ja, okay, wann macht ihr denn endlich Mario Kart-Karten? Aber das fand ich auch.
Secret Lair, auch gut, Mario Kart.
Ja, warum nicht? Nintendo gerne, allgemein. Ich glaube, da gibt es einiges. Genau, aber das, wie gesagt, du warst auch hier nicht so weit weg dafür, dass man nur vom Namen ausgeht.
Da muss ich auch tatsächlich dazu sagen, mir fällt es unglaublich schwer, mich auch an Filmtitel zu erinnern. Also das Spiel könnten wir wahrscheinlich auch spielen, wenn ich jetzt jeden Tag mit dir Magic spiele und ich komme mich trotzdem nicht besser an die Karten erinnern.
Ich nenne einfach eine Karte Wald. Was stellst du dir unter Wald vor?
Es ist ein See.
Ja, genau. Aber Hammer, vielen, vielen Dank, dass du auch dabei warst. Und wir sind auch schon am Ende von dieser Folge Gedankenwirbel.
Sadness.
Wenn die Leute mehr von dir sehen wollen, wo können sie dich denn so sehen und kann man eventuell mehr Magic auch von dir in Zukunft erwarten?
Sure, also alles @malternativ quasi. TikTok, Instagram, YouTube, Twitch gern vorbeischauen. Und Magic, ich habe tatsächlich mit meinen Kolleginnen hier gesessen und gesagt, boah, ich hätte echt Bock, einfach Magic zu spielen. Mhm. Das heißt, also wenn das auch passiert, dass wir irgendwie aus unserem Corporate-Überlebensmodus rauswechseln, dann wird das auch immer weiter in den Inhalt hier tropfen und den Content, den wir machen.
Auf jeden Fall. Dementsprechend schaut gern vorbei, halt die Augen aus auf nach Twitch-Streams, wo Mystery-Boxen-Inhalte verlost werden.
Ich dachte, du kommst vorbei, du bringst Sealed irgendwas mit. Wir machen Chaos Sealed und das ist ein Stream.
Bin ich auch auf jeden Fall jederzeit dabei. Also Booster habe ich auf jeden Fall jederzeit mehr als genug hier griffbereit. Da können wir gerne was starten. Also genau, dementsprechend vielen Dank, Malte, dass du dabei warst und
gerne.
Bis bald.
Ihr lasst ein Like da, ne? Oder ein Follow. Was sagt man bei dir?
Ein Abo.
Alles.
Support.
Abo.
Im besten Fall Support. Geld natürlich, aber ich meine, ich will nicht zu viel fragen.
Bitcoin Donations, ne? Ihr wisst, wie es geht.
Super. Danke dir. Mach's gut.
Gerne. Ciao.